Was soll man zu diesem Scotty eigentlich noch sagen?
Grün und saftig, der Golf & Style Podcast.
Ja, liebe Freunde, herzlich willkommen zu einem Masters-Spezial von eurem Lieblingspodcast Grün und saftig. Die 88. Masters sind Geschichte und sie haben eine wirklich heiße Geschichte geschrieben, wie ich finde. Also das war ein Turnier, meine Herren, da müssen wir einfach mal drüber reden. Und das tun wir natürlich auch, logischerweise für euch. Wir analysieren das ganze Thema jetzt nochmal haarscharf. Und beim haarscharf fällt mir sofort ein, Julius Allzeit ist mit dabei.
Ha, das ist ja nett. Ja, ich grüße euch. Hallöchen.
Ja, beim Thema Haar, nicht scharf, sondern Haar, ist Sven Hanft natürlich auch zugegen. Lieber Sven.
Ja, moin moin. Ich habe quasi im Amel Corner geschlafen.
So kann man sagen. Ich habe gar nicht geschlafen. Mein Name ist Henak Baumgarten. Doch, ich muss zugeben, ich bin doch gestern irgendwann mal weggenickt. Ich glaube, also es ist Montagmorgen. Wir alle haben noch leicht verquollene Augen, weil wir halt bis tief in die Nacht noch Fernsehen geschaut haben, die Masters. Wer gewinnt, das musste man sich ja mit ansehen. Und heute ist es schon sehr früh, quasi Sonnenaufgang am Montagmorgen, um euch diese Analyse zu bringen. Ja, ich bin doch zwischendurch mal ab und zu ein bisschen weggenickt. Ne? Also als ich dann so dachte, naja, jetzt führt kein Weg mehr an Scotty vorbei, da habe ich mich schon etwas beruhigt und bin schon etwas ins Abmuckern gekommen. Aber sagt mal, wie ging es euch?
Ja, mir ging es ganz genauso. Meine Äuglein sind auch zugefallen. Und zwar genau an dem Zeitpunkt, oder zu dem Punkt, an dem Scotty an der 16, glaube ich, das Birdie gespielt hat. Weil da war wirklich ja Schicht im Schacht, würde ich mal jetzt behaupten. Da war es vorbei. Aber vorher, ich fand es sehr, 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 sehr cool, dass es so spannend auf den Frontline zumindest noch war. Also es gab ja da echt Führungswechsel oder auf einmal waren vier Leute zusammen vorne, dann waren es nur noch zwei, dann hat sich einer nach dem anderen so ein bisschen rausgeschossen. Aber ich fand es war ein sehr cooles Masters mit viel Geschichte. Wir werden sicher noch auf Tiger eingehen, auf Ludwig Arberg und ja, da war sehr, sehr viel drin, finde ich.
Ja, ich muss sagen, ich habe das Birdie von Scheffler an der 9. Da muss ich irgendwie in Sekundenschlaf verfallen sein. Das ist mir irgendwie entgangen. Aber pünktlich zum Amen Corner war ich dann auch wieder voll anwesend. Und Amen Corner hat ja wieder mal alles bestätigt.
Also Amen Corner war so viel drin. Ich denke nur an Max Homer, der da schön mit einer frechen 7 eigentlich alle Titelträume zerstört hat. Am letzten Loch an dem Par 3, als er hinten links da so ein bisschen in die Grütze reingehauen hat. Denn
quasi ins Rinden. Ja, war ja schon hinten im Biotop fast.
Ja, das war wirklich, war herrlich. Also das hat er sich auch anders vorgestellt. Aber gut, lasst uns doch mal vielleicht von vorne anfangen, bevor wir uns jetzt gleich auf die Schlussrunde stürzen. Also erstmal, wie wir das schon vorher gesagt haben, das Wetter spielte an den ersten beiden Tagen natürlich eine echte Schlüsselrolle. Und zwar Schlüsselrolle gleich am ersten Tag, dass man sagen kann, da sind die niedrigen Runden gekommen, weil der Platz war eben auch nass. Die Grüns haben gehalten, Sven.
Ja, es war ja interessant. Ich meine, der Scheffler spielt ja schon in der ersten Runde eine 7 unter und führte. Und es waren gute Ergebnisse möglich. Was dann ja passiert, also auch da war es ja schon windig am Donnerstag, aber was dann Freitag an Wind passierte, sowas habe ich in Augusta, glaube ich, noch nie gesehen. Ich meine, selbst die dicksten Nadelbäume wippten ja hin und her. Das war ja, ich glaube, es waren bis zu 40, 50 Meilen pro Stunde Wind. Und nach Tag 2 war Scheffler immer noch vorne, aber mit einem Schlag weniger als am Tag vorher. Also das war schon krass. Ich meine, das war am zweiten Tag die beste Runde. Arberg, glaube ich, eine 69, wenn ich das richtig im Kopf habe. Also da ging ja ein einziger Spieler unter 70, das war schon krass, der Freitag.
Julius, hast du schon mal Spieler gesehen, die tatsächlich bei den Masters den Kopf abwenden mussten, weil aus den Bunkern der Quarz ins Gesicht geweht wurde?
Ja, das hab ich vorher auch noch nicht gesehen. Ich glaube, Tiger hat es auch gesagt, das war die heftigste Runde, die er je erlebt hat. Und ich meine, er hat ja schon jetzt ein paar Masters gespielt. Ich weiß nicht, was, ich glaube, es war Rory, der auch in der Sitzposition vor dem Putt die Kappe abnehmen musste, weil sie ihm fast weggeflogen ist und sich weggedreht hat. Also das war wirklich, die Bilder waren wirklich heftig. Und umso krasser fand ich es dann, wie manche Spieler, wie ein Tiger nämlich eben, es geschafft haben, am Freitag dann so eine Runde hinzuzaubern. Vor allem, weil wir ja bei ihm auch noch genau das eingetreten ist, wovor wir vorher eigentlich gewarnt haben, dass er nämlich am Donnerstag seine Runde nicht zu Ende kriegt durch die Wetterverzögerung und er dann Freitag irgendwie 20, 25 Loch spielen muss. 25, ganz so viel waren es nicht, glaube ich, aber.
Doch, 24,
Oder
23 waren es.
24, ja,
Ja, ja.
24 Loch waren es. Und dafür dann, ich glaube, das war seine beste Runde. Eine 72 hat er am Freitag
Ja.
gespielt. Wirklich stark, ja.
Ja, aber
Und
da
das war bei
siehst du.
Tiger, war das ja auch ein bisschen kritisch, weil er hatte natürlich, also als er seine Löcher zu Ende spielen musste, da hat er nochmal mit zwei Bogies nochmal dazugefasst. Also es war an sich noch nicht so richtig, so ein richtig guter Start in den Tag. Wenn du morgens früh die Runde beenden musst und dann nochmal gleich die Bogies fängst und dann gehst du in die nächste Runde raus. Also das war à la Bonheur, dass er die zweite Runde so gut gespielt
Ja,
hat.
da zeigt sich die Erfahrung, nicht? Da haben sich ja auch noch andere Ältere in diesen schwierigen Bedingungen so durchgesetzt, nicht? Ich meine, Vijay Singh lag, ich glaube, nach 2 Runden 4 über. Ola Sabal ist nach Jahren mal wieder in den Cut gekommen. Also da war Erfahrung gefragt, die ersten beiden
Ich
Tage.
muss übrigens mal sagen, tatsächlich die Schwierigkeit befand sich für mich vor allen Dingen darin, dass am ersten Tag hattest du natürlich diese nassen Grüns von dem Regen, die auch gehalten haben. Das heißt, du konntest also auch die Fahne gut anspielen. Und am zweiten Tag, durch den Wind und durch die Sonne, waren die Grüns natürlich spätestens ab am späten Vormittag knüppelhart. Und da hat sich das Blatt für alle Spieler und gerade für die unerfahrenen Spieler, hat sich da komplett gewendet. Also ich meine auch so jemand wie unser Stefan Jäger, der ja am zweiten Tag leider auch nicht so richtig gut performt hat.
Nee.
Ersten Tag hat er auch so das Ende so ein bisschen, ja, das war schade, dass er da am Ende nochmal sich was eingefangen hat. Aber gerade der zweite Tag dachte ich, jetzt kann er vielleicht nochmal einen Schuss nach vorne machen. Aber das war offensichtlich so eine Erfahrung, mit solchen Grüns klarzukommen. Und da muss ich sagen, hätte ich mir tatsächlich von Stefan Jäger gewünscht, ich habe das gehört von Bernhard Langer, dass er sich nochmal mit Bernhard Langer unterhält. Dass er sich mal Tipps abholt von einem echten erfahrenen Megaprofi. Und das hat er offensichtlich nicht gemacht. Also die beiden haben nicht telefoniert vorher. Die beiden sind keine Proberunde oder zumindest Bernhard mal so in der Begleitung am Kart oder wie auch immer mit seinem Bein gegangen. Eigentlich ein bisschen schade, weil diese Chance hätte Stefan natürlich gehabt, um da vielleicht noch ein paar Schläge einzusparen.
Ja, aber ich glaube, gerade für die First-Timer, gut, Aberg widerlegt es, aber ansonsten für die First-Timer war das ein ganz, ganz schwieriges Turnier. Ich fand, die Grüns waren ja wirklich nachher, also schon ab Samstag, sicherlich auch durch diesen Sand, der noch dazu in viele Grüns reingeweht wurde, da trocknet und härtet so ein Grün ja auch nochmal aus. Also ich meine zum Beispiel auf der 15 ist, glaube ich, im ganzen Turnier kein Eagle gespielt worden. Das gab es noch nie beim Masters. Noch nie. Auf der 15 fallen immer mal ein paar Eagles. Aber sie haben ja die 15 teilweise auch fast gar nicht mehr angegriffen mit dem zweiten, weil sie wussten, oh, wenn der Ball da so aufkommt, dann geht er mir eh hinten durch oder so. Also das war schon, es war ein bisschen ein anderes Masters, muss ich sagen.
Ich fand allgemein, es gab nicht so viele Eagle, hatte ich das Gefühl, wie in den Jahren zuvor. Ich mag mich irren, aber auch der Score hat es ja gezeigt. Ich meine, es wurde immer wieder erwähnt, der beste Score war Dustin Johnson 2020, wobei man da natürlich nicht vergessen darf, das Masters wurde nicht im April gespielt, sondern im November, wo es deutlich weicher war. Da hat er 20 Unterrunde hingelegt.
Der Runde nicht,
Das war
Turnier.
natürlich. 20 Unterrunde, genau. Das wäre dann so gewesen wie der, habt ihr den Journalisten gesehen, der vor dem Turnier Brooks Koepka gefragt hat, was für eine Runde möglich ist?
Nee.
Das war sehr geil. Brooks, ja, was ist in diesem Turnier möglich? An dieser Woche, wo es vielleicht auch ein bisschen weicher ist, ist eine 59 möglich? Und dann antwortet Brooks, have you ever played here? Und da sagst du, hast du schon mal gespielt? Und er dann so, nee, noch nicht. Yeah, I can tell by the question. Einfach so gesagt, hast du schon mal hier gespielt? Nee, noch nicht. Ja, kann ich an der Frage erkennen, dass du hier noch nicht gespielt hast. Viele haben es ihm wieder ausgelegt als Arroganz. Ich fand es eigentlich ganz witzig.
Nö, das finde ich
Aber
auch.
nee,
Das
ich
ist eine
finde,
gute Antwort.
ja, ich meine, eine 59 wurde, glaube ich, in Augusta noch nie
Nein.
gespielt. Und von daher, ich glaube auch, dass es einfach gar nicht möglich ist, wenn du wieder diese Grüns gesehen hast. Ich finde auch immer im Fernsehen sieht es halt gar nicht so krass aus. wie es wahrscheinlich in echt ist. Du denkst immer, okay, guck mal, oh, der Ball, oh, der kommt und dann rollt der und rollt und rollt und rollt.
Ja.
Und was da alles für Ebenen drin sind, die du treffen musst, damit dein Ball am Ende gut liegt. Bestes Beispiel ist ja auch die 16. Wenn du da irgendwie das eine Plateau vernünftig triffst und der Ball perfekt runterrollt, wenn du es nicht tust, hast du eigentlich einen sehr, sehr schweren Zweipart.
Ja, man sieht ja,
Also ist ja insgesamt auch, man sieht es ja auch daran, du hast 8 Spieler, die am Ende unter Par gelandet sind. 8
genau.
Spieler nur
Ja.
vom ganzen Turnier. Das ist absoluter Wahnsinn. Und ich habe immer bei Sky mir das Ganze angesehen. Da haben sie auch immer eine schöne Einblendung gehabt und den Platz so topografisch dargestellt, zumindest bei Sky UK. Also das war, da hast du das mal gesehen, was da eigentlich los ist, auch was für Bäume da so wachsen, wie hoch die sind, wie viel Wald da ist und wenn du denn aus irgendeiner Schneise kommst, wie dich dann der Wind fasst. Also und das bei den Windgeschwindigkeiten,
Ja, das
das
ist
macht
halt,
einfach die Leistung der Jungs ein bisschen höher noch, muss
ja,
man
das ist
wirklich
halt
mal
das,
sagen.
das ist halt
Also.
das ganz Schwere in Augusta, dass du teilweise in den Schneisen drin stehst und dann spielst du aus der Schneise raus und dann kriegt der Ball plötzlich Wind. Das erkennst du auf den ersten 100 Metern gar nicht. Denkst du, na, wird schon gehen und dann wird er plötzlich vom Wind gefangen und ist plötzlich 20 Meter weiter links, als du es dir eigentlich vorgestellt hast. Aber man sieht ja auch der Cut plus 6. Das ist der höchste
Ja.
Cut seit Jahren. Und wenn man dann noch sieht, wer alles am Cut gescheitert ist, meint, das ist ja keine Laufkundschaft. Da siehst du einfach, wie schwer das dieses Jahr war. Ich meine, da ist ein Justin Thomas raus, Garcia raus, Wyndham Clark raus, Rose raus, Dustin Johnson, Hovland, mein Tipp,
Ja.
Hovland, plus 8
Ja,
raus.
unser, hast du uns gesehen? Hast
Oh.
du uns gesehen? Wir sind die heiligen drei Experten,
Ja,
würde ich jetzt
wir
mal
sind die
behaupten,
heiligen
ne?
drei Blinden. Aber
Ja.
ich
Garcia,
gebe zu, ich
Hovland
hatte
und
auf
Clark
Garcia
waren
gesetzt.
unsere Tipps. Ja, ich auf Clark, Sven, du auf Hovland.
Ja.
Wäre ich doch mal bei Abeck geblieben. Ich
Ja.
wollte doch erst, dann
Ja.
dachte ich, ah, kommen die. Ah, naja.
Also bei Fantasy Golf habe ich noch gar nicht reingeschaut, weil das könnte ja nur, das kann ja im Grunde, doch, ich
Des
habe Scheffler genommen. Ich habe Scheffler
Desaströs.
genommen, so zur Sicherheit habe ich
Ja,
ihn
aber
genommen.
Scheffler, glaube ich,
Glaube
jeder genommen.
auch, aber
Ich bin,
trotzdem.
ich hab Scheffler als Captain und bin 38. oder so, das war
Aber
nichts.
wenn du dann siehst,
Ja.
und Jordan Spieth, was hat der eine 9 gespielt auf der, war das auch auf der 15? Ja, auf der 15, eine 9. Also das, es gab da also chaotische, spektakuläre Ergebnisse, fand ich, habe ich lange so beim Masters nicht gesehen, hat es allerdings natürlich dadurch auch echt unterhaltsam und interessant gemacht.
Ja, ich muss ehrlich sagen, es waren schöne Masters, hat richtig Spaß gemacht und wirklich bis zu den letzten 9 Loch konnte man wirklich eigentlich noch jeden auf dem Zettel haben, fand ich, der da
Ja.
vorne irgendwie dran war. Sogar ein Tommy Fleetwood, der sich richtig noch nach vorne gespielt hat,
Ja,
auf
dann am
minus 4
Ende.
gelandet ist,
Ja.
hat er echt stark gemacht. Also wirklich stark gespielt. Bogiefreie Runde. Ich glaube, fast der Einzige, der überhaupt eine bogiefreie letzte Runde gespielt hat. Also das war wirklich klasse, hat mir echt Spaß gemacht. Lass uns doch mal für einfach ein paar Spieler mal ein bisschen drauf gucken. Also nicht zu viel, aber mal anfangen mit Tiger vielleicht. Tiger über das ganze Turnier. Ich meine, das ist klar, es ging durch die Presse, logischerweise. 24. Cut gemacht bei den Masters. Hintereinander ist damit jetzt Rekordhalter. Er hat die 100. Runde am Sonntag gespielt. Wirklich, wirklich großen Respekt. Aber ich sage euch mal ganz ehrlich was: Time is over. Time is over. Wie so einen Tiger habe ich noch nie gesehen. Ich meine, wir dürfen eins nicht vergessen: der ist nicht 32, der ist 48. Und dazu die Verletzung. Ich habe es ihm angemerkt, er war die ganze Zeit in meinen Augen nicht da. Wie seht ihr das, Julius?
Ja, nicht da, weiß ich nicht. Ich finde, er wirkt da extrem fokussiert eigentlich. Also das kann man ihm auf keinen Fall absprechen. Ich finde, er war schon da, gerade wenn du dir anguckst, die ersten beiden Tage. Er fängt direkt mit einem Birdie an, spielt dann 73, 72, ist mit einem über, ist er wahrscheinlich, ist er, glaube ich, so als 20. ungefähr in den Cut gegangen.
Ja, 20.
Das war, ja, als 20. Das war, finde ich, bockstark. Das hat man ihm überhaupt nicht zugetraut, meiner Meinung nach. Es ist dann das, was du sagst, die Verletzung merkst du dann, wenn es halt länger wird als 2 Runden. Ne? Wenn er 2 Runden auf einem anstrengenden, mental anstrengenden Platz spielt, dann merkst du es ihm halt dann an, weil dann kommt am dritten Tag eine 82 und dann bist du halt raus quasi. Ne? Am Ende wird er dann mit 16 über 60., also letzter im Cut. Ist natürlich ein bisschen schade für die Story, aber ich finde, dass er überhaupt den Cut geschafft hat vor Spielern wie halt Justin Thomas, einem Wyndham Clark, die Sven eben alle aufgezählt hat. Das finde ich, hat großen Respekt verdient. Was du, glaube ich, meinst mit Time is over, man sollte sich nicht mehr, also man soll nicht mehr daran davon träumen, dass vielleicht Tiger nochmal irgendwann ein Masters gewinnt. Und da stimme ich dir zu. Ich glaube, durch diese schwere Beinverletzung nach dem Unfall ist es einfach, können wir uns freuen, wenn er einmal im Monat ein Turnier spielt oder bei den vier Majors mitspielt. Aber ich glaube, wir dürfen ihm nicht mehr zutrauen, dass er ganz, ganz oben angreift, einfach
Ja, aber
durch
das ist
seine
ja, weißt du, das
Verfassung.
ist ja nicht der Anspruch von Tiger.
Nee.
Tiger geht ja ans Tee, um zu gewinnen, was ich ja bewundernswert
Und er
finde.
hat es ja auch
Der spielt ja nicht mit, um da einfach mal so unter ferner Liefen zu landen und einen Cut zu überstehen. Der nimmt sich ja was vor.
Ja.
Aber was du sagst, ist richtig. Diese psychische Anstrengung ist, glaube ich, auf dem
Ja, aber
Platz das Hauptsächliche, was ihm
Tiger ist
fehlt.
angetreten, weil er glaubt, mithalten zu können. Aber Tiger ist einfach, und ich glaube, das hat er jetzt auch selbst erkannt, er ist über 4 Runden nicht mehr wettbewerbsfähig oder wettkampffähig. Das macht sein Körper einfach nicht mehr mit. Ich fand, wie Julius sagt, die ersten beiden Runden fand ich ihn extrem stark. Er macht auch mal einen Fehlschlag, aber er war im Putten gut. Das kurze Spiel, was er da alles gerettet hat. Er hat mit seinem schon extremen Fade, finde ich, die Links-Rechts-Kurve ist mir schon zu ausgeprägt bei ihm mittlerweile. Aber er hat viele Fairways auch getroffen. Also das fand ich alles gut. Aber ich fand am Wochenende von Schlag zu Schlag wird das saftloser. Du merkst es richtig, wie so die Kraft, die Energie aus dem Körper wich. Obwohl er ja vom Oberkörper sieht er ja aus wie ein alpinen Skirennfahrer, Abfahrer, bei dem gerade der Airbag aufgegangen ist. Aber da war irgendwie, da kam nichts mehr. Da war bei ihm wirklich der Stecker gezogen. Und ich fürchte, da kommt das wird auch nicht mehr besser. Ich meine, der hat dieses Jahr
Aber
bisher 24 Turnierlöcher gespielt und geht ins Masters. Da ist, muss ich sagen, eine Plus 1 nach 2 Tagen ist sensationell. Aber ich sehe ihn nicht mehr unter den Top 10. Vielleicht soll er an seinem Rekord arbeiten. Jetzt hat er 24 Cuts in Folge. Das ist, glaube ich, Rekord beim Masters. Vielleicht sollte das sein Ziel sein, da noch 2, 3 draufzulegen. Aber ein weiteres grünes Jackett sehe ich da nicht mehr.
wenn du sagst, keine vier Runden mehr, dann klingt ja eigentlich eine andere Tour ganz interessant, die keine vier Runden
Ja,
spielt.
also 3 Runden mit Card. Ja, dann kann er zur Liv wechseln.
Genau. Nee, aber mal ganz ehrlich, wenn es tatsächlich dazu kommt, dass sich irgendwie das Format ändert, wer weiß, wenn dieser große Zusammenschluss des PIF, LIV und PGA kommt, was es dann alles für Formate gibt, vielleicht kommt da ja auch irgendwas, was halt sogar auf der PGA-Tour oder so mit zwei, drei Runden stattfindet, ein kleines Turnier, ein Kurzformat, wie auch immer, irgendwas, was Tiger dann tatsächlich besser
Ja,
liegen kann, wer weiß.
gut, aber
Also
sagen
ich sage
wir,
euch
also.
was, Tiger Woods auf der Champions Tour, ich meine, das sind noch 2 Jahre, das wird natürlich auch ein Megathema werden. Also die werden auch sehen, dass sie ihn zu sich kriegen. Er ist schon ein Magnet, aber natürlich zerstört er seinen eigenen Stern auch ein bisschen, wenn er jetzt diese Auftritte in Reihe hinlegt. Und deswegen würde ich das an seiner Stelle gar nicht mehr machen. Also ich habe übrigens was ganz Interessantes gehört, wo du das mit dem Oberkörper sagst. Butch Harmon, die Trainerlegende bei Sky UK, erzählte dann halt auch, dass er seinen kompletten Schwung auch umgeändert hat, also mehr Oberkörper betont, also weg von diesen starken Beinen, weil er das eben nicht mehr kann mit seiner Verletzung. Es ist so ein Oberkörperschwung geworden, das siehst du auch. Also
Ja.
er wirkt eigentlich so, als wenn er nur noch Stinger machen würde. Finde ich, früher war Stinger seine Geheimwaffe, jetzt macht er eigentlich nur noch Stinger und damit kannst du natürlich auf Dauer nicht überleben. Also das ist
Ja, wobei ich muss sagen, es hat mich überrascht. Früher hat man ja immer gesagt, also wer zu viel Fade spielt, wird in Augusta nicht viel bewegen können. Heute spielen 80% des Feldes spielen eher einen sicheren Fade in die Bahn rein. Und obwohl Tigers Fade so ausgeprägt ist, verliert er kaum an Länge. Also ich habe mich gewundert, wie gut, welche Distanzen er vom Tee gespielt hat. Also da ist er absolut konkurrenzfähig. Aber leider nur 2 Tage.
Nochmal, das musst du mir überlegen. Ne? Mit dem Fade schlagen die Jungs auch mal locker. Fade verkürzt ja eigentlich den Schlag so ein bisschen. Eigentlich, also mal 310 Yards, 320 Yards, ja. Easy going ja. mit dem Fade. Also ich wundere mich eigentlich, warum Martin Keimer. Früher war der Fade sein Paradeschlag, damit hat er 2 Major-Turniere gewonnen. Und für die Masters hat er auf Hook umgestellt und seitdem...
Ja, auf Draw, sagen wir mal auf Draw.
Naja, gut, ja, auf Quick-Hook. Auf Quick-Hook umgestellt. Und seitdem schlicht er nur noch Quick-Hook. Und seitdem läuft es nicht mehr so richtig. Das nur mal so am Rande. Aber okay, Tiger haben wir. Lass uns mal nochmal gucken. Also, Ole Sabal, Olli, haben wir schon erwähnt. Toll, muss ich sagen. Hat mir Spaß gemacht, ihn zu sehen. 72 am Tag 4, wird 45. Also, das ist schon der ehemalige Masters-Champion.
Ja.
Das ist wirklich schon toll. Ne? Ja, Ludwig Aberg. Ludwig Aberg ist der Mann, ja, man kann nicht sagen die Zukunft, weil die Zukunft alleine wird er nicht sein, aber er ist zumindest ein Teil der modernen Zukunft, modernes Golf, was wir jetzt gerade in den nächsten Jahren sehen werden. Oder wie seht ihr das, Julius?
Ja, also Zukunft glaube ich schon, und zwar von Team Europe am Ryder Cup. Also ich glaube, die können sich extrem auf den Jungen freuen, weil ich finde erstaunlich, wie abgeklärt der wirkt. Weißt du, der spielt irgendwie um den Sieg beim Masters mit, locht einen Putt und ist überhaupt nicht irgendwie so voll, wirkt gar nicht so wie voll im Tunnel, sondern der grinst dann so verschmitzt, lacht, grüßt die Fans ganz nett und geht weiter. Der wirkte so unglaublich entspannt auf seiner Finalrunde, selbst als er sich ja quasi so ein bisschen rausgeschossen hat durch seinen Wasserschlag. An der 11 am Finaltag, das war ja so ein bisschen, ja, den zweiten da links ein bisschen zu sehr reingedrawt und dann im Wasser gelandet. Das war ja so ein bisschen der Knackpunkt, weshalb dann eigentlich Scheffler weg war. Und selbst danach wirkte er noch relativ entspannt, hat sich davon nicht beeindrucken lassen. Der Drop war auch nicht super einfach, den kannst du auch ganz schnell mal mit Nerven irgendwie ein bisschen anfetten und dann wieder zu kurz lassen und wieder ins Wasser hauen. Der ist komplett entspannt und ist auf jeden Fall die Zukunft. Ich meine, das war sein erstes Major, ne, als Profi. Der ist nicht mal ein Jahr Profi, spielt sein erstes Major, dann gleich beim Masters, wird mal direkt alleiniger Zweiter. Er hat sein erstes Players gespielt, ist Achter geworden, hat schon auf der PGA Tour gewonnen, hat schon auf der DP World Tour gewonnen, hat schon Ryder Cup gewonnen und zwar mit dem höchsten Sieg aller Zeiten, als er mit Hovland, Scheffler und Koepka mit 8-7 irgendwie nach Hause schickt. Also der Typ hat, glaube ich, eine sehr, sehr große Zukunft vor sich.
Du bist ja auch großer Fan, Sven, weiß ich, von Ludwig Aberg. Ne? Du bist ja großer Fan.
Ja, ich finde den Typen einfach extrem cool. Und wir hatten ja am Samstag in der dritten Runde, so das war ab auf Loch 19, hatten wir das Horrorszenario für die Amerikaner, weil da war plötzlich erster Højgaard, zweiter Aberg. Also da, glaube ich, haben die Fernsehanstalten schon gedacht, ach du Schande, wenn das so in den Sonntag geht, dann gehen uns die Einschaltquoten runter. Aber dann macht der Højgaard ja extrem viele Fehler. Ich glaube, er spielte 5 Bogies am Stück und war dann weg vom Leaderboard. Aber trotzdem, das sind 2 Spieler, auf die kann Europa sich, glaube ich, zumindest im Ryder Cup verlassen. Und was Aberg in seinem allerersten Major spielt, also wie ruhig er das spielt. Und vor allen Dingen, was ich ja vorhin schon sagte, am Freitag in diesem heftigen Wind spielt er die beste Runde des Tages. Das als Augusta-Neuling, Major-Rookie, also das ist eine unfassbare Leistung.
Also der muss Big Balls jetzt haben. Sehr viel Selbstbewusstsein, bin ich mir absolut sicher. Ja. Also da kommen in dieser Saison, kommen auf der PGA Tour noch einige Siege von Ludwig Aberg, ja. Von Scotty Scheffler natürlich auch. Aber über den reden wir gleich. Nochmal ein Wort zu Nikolaj Højgaard. Ich finde, es hat er gut gemacht, war auch sein Debüt, Masters-Debüt. Wilde Runde war am Tag 4 am Sonntag, ne, spielt er also Birdies, Bogies, sogar eine 7 an dem Par-3-Loch auf der 12. Also das war schon hart. Ne, war schon hart, aber mein Gott, war Masters-Debüt und er hat gecuttet und er hat ein paar Signale gesetzt. Also das fand ich, hat mir schon Spaß gemacht. Wer mir auch viel Spaß gemacht hat und weil ich den einfach cool finde, den Typen, der sieht so, ich weiß, das ist der noch coolere Dustin Johnson, wie er so über den Platz schlurft und diese leicht abstehenden Ohren an dem Cappy und dieser Bart und der Kopf wird so ein bisschen flacher durch das Cap, hat aber dadurch eine coole Hey Bro Ausstrahlung, wie ich finde. Max Homer. Max Homer entwickelt sich zu meinem Lieblingsspieler. Es ist wirklich. Also ich fand, das war cool, was der Junge geboten hat. Wie seht ihr das?
Also ich habe von den Amerikanern habe ich Homer am stärksten die Daumen gedrückt, auf jeden Fall. Ist ein super lustiger Kerl natürlich, abseits des Platzes ist der witzigste Typ bei Twitter oder X, wie es mittlerweile heißt. Also wer ihm da nicht folgt, macht was falsch. Der Typ ist wirklich hilarious, wie man auf
Hilarious.
Englisch sagt. Hilarious. Und der ist auch auf dem Platz wirklich cool. Ich finde, der hat so einen smoothen Schwung. Der spielt wirklich auf den Grüns ist er gut. Also sein Spiel ist sehr komplett. Er war jetzt auch so ein bisschen vor dem Masters in einer Krise, will ich jetzt nicht sagen, aber war nicht so richtig am Drücker in der letzten Zeit. Aber jetzt wieder zurück, richtig stark. Ich glaube, dass der irgendwann nochmal ein Major gewinnen wird, ehrlicherweise. Also
Ja.
auch der hat sich dann ja rausgeschossen nach ein Loch nach. Also die Amen Corner wurde wirklich wieder übrigens zu dem entscheidenden
Ja,
Faktor,
klar.
ne? Oder zu der Entscheidung. Erst schießt sich Orbeck so ein bisschen an der 11 raus und dann, wie du schon gesagt hattest, Hinak, Homer an der 12, indem er den da übers Grün hinten in den Busch haut, dann einen Strafschlag nehmen muss und so weiter. Aber ich glaube, wie gesagt, Homer wird noch einen Major gewinnen, bin ich mir relativ sicher. Cooler Typ,
Ja, der steht ja auch erst am Anfang seiner Karriere, nicht? Also so viel
ja.
Majors hat er auch noch nicht gespielt. Er hatte sich so eine Taktik zurechtgelegt, so einen flachen, leichten Draw teilweise in die Bahn zu spielen. Und das hat leider nicht immer funktioniert. Manchmal sind sie eben zu flach, quick links gegangen. Wenn er den getroffen hat, dann sind die wahnsinnig gerannt übers Fairway. Aber zwei, dreimal sind sie ihm eben links weggegangen und das ist ihm so ein bisschen nachher zum Verhängnis geworden. Und er hat einfach zu wenig Birdies gespielt. Ne? Ich glaube, der hatte eine Serie von über 20 Löchern, wo er nur Pars spielte. Ja, und nur Pars, ja, da kommst du dann nicht so richtig von der Stelle. Und das war so ein bisschen so sein Problem. Er hat teilweise für mich einen Tick zu safe gespielt.
Dann hatten wir ja noch den Mann, der auch mal bereit ist, Schilder über den Platz zu tragen, Wegweiser aus der Halterung zu nehmen, mit den Patrons, also mit den Zuschauern, Scherze zu machen. Und da, ich meine, Bryson DeChambeau hat tatsächlich das so ein Schild genommen und durch die Gegend getragen. Also richtig ein Wegweiser. Der muss eine Tonne gewogen haben. Ich habe ja überlegt, ob der sich jetzt nicht die Schulter verletzt. Aber so ganz genau weiß ich auch nicht, wieso das jetzt gewesen ist. Der muss irgendwie im Weg gewesen sein, das Schild. Ne, und dann hat er es aber irgendwie rausgenommen, wieder hingetragen, wollte es sich aber auch gar nicht abnehmen lassen. Es sah so ein bisschen so aus, als wollte er es nach Hause nehmen. Hatte ich so das
Ja,
Gefühl.
Popeye.
Der war wie Popeye, ne? Aber der Typ ist doch geil.
Ja.
Der war doch geil, oder? Also hat mir echt gefallen.
Ja.
Puh, der war richtig gut, ne? Also, obwohl er so teilweise sehr hohe Drives geschlagen hat, haben die sich aber extrem gut im Wind gehalten, weil da, glaube ich, so viel Zug drauf ist, dass die so gar nicht vom Wind angegriffen wurden. Also, der hat mich überrascht, muss ich sagen.
Ja, der hat mich allerdings negativ überrascht, dann am Wochenende auf den Greens irgendwie. Also weil der ist ja eigentlich, also seine großen Stärken sind ja seine Drives, natürlich durch seine Länge und dann aber auch auf dem Grün mit diesem langen Putter, den er ganz kurz greift, seine Schultern bis zu den Ohren hochzieht, was wirklich ungesund für den Rücken aussieht. Aber er ist ja normalerweise sehr, sehr sicher auf den Greens. Da hat er aber sehr viel liegen lassen am Wochenende. Wenig Putts gelocht, aber trotzdem, er ist der beste Liftgolfer geworden, am Ende geteilter Fünfter, zusammen mit Cam Smith, bei dem ich übrigens nochmal richtig stellen muss, dass ich da, glaube ich, auf einen April-Scherz reingefallen bin, was seine Frisur angeht,
Ja.
weil ich habe gesehen, der Fukuhila
Ja,
steht noch.
habe ich auch gesehen.
Ich glaube, ich habe einen April-Scherz irgendwo gesehen und habe mich natürlich hinreißen lassen, das direkt zu publizieren. Nee, also die beiden wieder die besten.
Ja.
Ja, die besten Liftgolfer auf dem geteilten
Nee,
fünften. Patrick
T6.
Reed auch wieder stark gespielt.
T6.
T6, okay. T6, sorry. Ja, Patrick Reed auch wieder stark gespielt. Also die Liftgolfer haben wieder gezeigt, dass sie auf jeden Fall mithalten
Ja,
können.
also das ist,
Ja.
finde ich auch, kann man so sehen. Wobei einer der prominentesten Liftgolfer, John Rahm, für mich die Enttäuschung des Turniers gewesen ist. Also als Titelverteidiger angetreten, viel Aufmerksamkeit durch seinen Wechsel, für viel Geld zu Liv und dann, ja, im Endeffekt hat das verkackt. Er hat nichts richtig zusammengekriegt. Also vom ersten bis zum letzten Schlag war das bei Jon Rahm irgendwie schade, fand ich. Schade. Also, aber gut.
Ja.
So ist es halt.
Ja, vom Titelverteidiger war nicht viel zu sehen.
Mahatma Glück, Mahatma Pech, Mahatma Gandhi. Ne, wie es so schön heißt.
Hatte wahrscheinlich seinen stärksten Tag Dienstag beim Champions.
So. So, pass auf. Jetzt müssen wir mal, bevor wir uns zu sehr in Details verlieren hier, müssen wir einfach mal über Scotty reden. Scotty Scheffler. Ich meine, angetreten mit zwei Siegen und einem zweiten Platz in den drei Turnieren davor, war er der Mega-Favorit. Und ich möchte auch hier mal Butch Harmon zitieren, der ihn gesehen hat und das immer kommentiert hat, wenn Scotty da eine Annäherung zum Grün gemacht hat, hat er gesagt, he's a genius, it's unbelievable, he's a genius. Also ich meine einfach nur, zum Beispiel am dritten Tag, auf der ersten Bahn, wo er den links wegschlägt, den zweiten Schlag zum Grün, und was macht er von da, also er ist noch 6, 7, 8 Meter vom Grün entfernt, das Grün ist auch richtig lang bis zur Fahne, und zack, buff, locht er den mal eben ein zum Birdie. Und solche Zauberschläge aus unmöglichen Lagen, und die Grüns sind ja eben auch oft erhöht und haben ringsherum, kommst du aus irgendwelchen Tälern, musst du da rausschlagen, und die Grüns sind hart wie verrückt, und der ballert die an die Fahne mit so einem Touch. Also Scotty, ich ziehe den Hut.
Ja, ich würde sagen, Chip and Run, der beste Spieler der Welt. Ich meine, er ist eh die Nummer 1 der Welt, das hat er ja nun auch eindrucksvoll unterstrichen. Aber ich finde auch gerade, was der rund ums Grün in den Tagen gemacht hat, da hat er so viel gerettet oder sogar Boden gut gemacht, weil er sie einfach hole out aus 20 Metern, 30 Metern, also da war der echt stark, ne? Und das, also hochverdienter Gewinner.
Seine einzige Schwäche, wissen wir mittlerweile, ist erst auf dem Grün. Und wir wissen, wenn er halbwegs gut puttet, dann gewinnt er ja, eigentlich.
Stimmt.
Dann ist er nicht nur Favorit, dann gewinnt er. Und er hat halbwegs gut geputtet, er hat wieder auch ein paar Dinger liegen lassen, aber weil er so ein gutes Spiel ums Grün rum hat und ein so unglaubliches Ballstriking, also wie viele Eisen und Wedges hat der bitte tot an Stock gehauen oder so ein 3 bis 5 Fuß irgendwie an die Fahne gelegt. Das ist wirklich unglaublich. Und vor allem, er macht halt keine Fehler und ist dadurch extrem effizient. Also, oder wenn er Fehler macht, macht er keine großen Fehler. Er haut ihn nicht ins Wasser und spielt 4 Doppelbogey, genau, in den 4 Runden, sondern er spielt insgesamt mal auf 4 Runden nur 9 Bogies, 1 Doppelbogey. Ja, das haben andere Spieler an einem Tag gespielt.
Ja.
Ne? Es ist wirklich so. Und er macht halt nicht die großen Fehler. Und ich finde es immer wieder beeindruckend, wenn Scotty in Contention ist, am Sonntag ein Turnier zu gewinnen, dann ist er meiner Meinung nach, oder habe ich das Gefühl, auf den ersten Löchern nie wirklich stark. Oft hat man das Gefühl, oh, da lässt er 1, 2 Schläge liegen, dann kommen die anderen ran, schnuppern mal so ein bisschen, ah, guck mal, da könnte was gehen, und dann sagt Scotty, ja komm, geht mir nicht auf den Sack, ich spiele jetzt mal 4, 5 Birdies am Stück, und dann ist das Ding entschieden. Und das ist so oft schon so gewesen. Und ich meine, der gewinnt schon wieder. Also ich glaube, das, was ich vor 3, 4 Wochen mal im Podcast gesagt hatte, dass er der Spieler ist, den es die nächsten 5 bis 10 Jahre zu schlagen gilt, das hat er nochmal
unterstrichen. Also das war aber auch schön zu beobachten, ja, fand ich, auf dem Platz, wenn er irgendwo lang geht und die Fans alle so, hey Scotty, Scotty, er ist so, das ist ja eine Dimension geworden durch diese Netflix-Serie Full Swing, dass die Zuschauer den Spielern einfach so nahe gekommen sind, so viel Persönliches erfahren haben, dass nochmal eine ganz andere Fankultur sich aufgemacht hat. Also ich finde das, wenn ich mir überlege, dass es früher hieß, Mensch, wenn Tiger mal die Tour verlässt, dann werden die Einschaltquoten abbrechen wie verrückt und wir haben kein Zugpferd mehr, das muss unbedingt verhindert werden. Es sind da so unglaublich geile Spieler nachgekommen und echte Stars, die wirklich viel Spaß machen, die auch Charakter zeigen auf dem Platz, die sich irgendwie cool benehmen, Gentlemen sind. Und gerade auch im Fall von Scotty, das finde ich immer wieder so mega, auch nicht diesen Schwung haben, den man als lehrbuchmäßig bezeichnen würde. Ne? Also ich meine, wenn du jetzt irgendwo, ich meine, ihr kennt das auch, die ihr unseren Podcast gerade hört, ihr kennt das auch, jeder auf der Driving Range gibt dir jetzt diesen Tipp, pass auf, aufschwingen und dann so in die Knie gehen. Weißt du, in die Knie gehen und die Jungs holen alle aus dieser Streckung mit den Beinen, da holen sie denn das raus. Er macht ja gar nicht. Der dreht sich auf und dann dreht er sich da raus und katapultiert sich mit der Drehung in den Schlag
rein. Tanzt da ein bisschen Ballett mit seinen
Füßen. Ja, der bekommt so eine Korkenzieher.
Das ist doch mega, auf. Ist doch mega, dass man so spielen kann, ja. Oder? Ich finde das so geil.
Ja,
ja, aber ja. Er ist halt der Beste der Welt. Er trifft extrem viele Fairways. Ich fand es beeindruckend und er ist auch extrem fokussiert. Ich glaube auch, dass er mental so der Stärkste ist. Ist natürlich immer leicht, wenn man Erfolg hat, aber wie das dauerte ja wirklich eine Minute, bis er realisiert hatte, dass er jetzt eigentlich gewonnen hat. Der stand ja erst im ersten Moment am 18. Grün so, ja, ich habe ein Turnier gewonnen. und dann kam das plötzlich so. Dann sackte das so bei ihm durch und da kam erst so die Faust und der Jubel zu den Fans. Aber das fand ich beeindruckend, wie, dass das tatsächlich so gefühlt eine gute Minute gedauert hat, bis er das eigentlich so realisiert hatte.
Ja, und vor allem so fokussiert zu bleiben, während seine Frau zu Hause sitzt, hochschwanger,
ja.
Und er dann auch noch ja gesagt hat, ja, wenn sie irgendwie in den Wehen liegt oder wenn es schneller geht, dann breche ich das Turnier sofort ab.
Ja.
Hat er ja vor den Masters gesagt, zum Glück kam es nicht so weit, weil dann hätte er nicht sein zweites Masters in 3 Jahren gewonnen. Da dann so mental so stark zu bleiben, sehr, sehr cool.
Wisst ihr, in welcher Tradition Scotty mit Tiger, Jack Nicklaus und Seve Ballesteros steht?
Ja. 2 Siege in dem Alter. Ja,
4. Jüngster,
ja,
der das Masters 30. 2-mal gewonnen hat, nach den 3 davor.
Ja. Ja. Ja.
Übrigens, ich habe da noch mal was angeschaut, was ich ganz interessant finde. Sein Caddy, der hat ja eine gewisse Namensähnlichkeit, der heißt Ted Scott. Ne? Der war bis vor ein paar Jahren war der noch bei Bubba Watson, hat mit Bubba 10 PGA-Siege und 2 Masters geholt. Jetzt ist er seit 2 Jahren mit Scotty unterwegs, hat 5-mal auf der Tour plus 2-mal Masters gewonnen. Also das ist schon, der hat auch in der Statistik, der Ted Scott am 3. meisten Masters als Caddy gewonnen. Gleich auf mit Steve Williams, den wir alle kennen als Caddy von Tiger und von Adam Scott. Und Platz 1 ist noch Willie Peterson, der 5 Masters-Siege mit Jack Nicklaus geholt hat. Oder auch Pepe Stokes, auch mit 5 Siegen, unter anderem mit...
Ey, was du hier heute für Namen rausholst.
Stark. Ich dachte mir, weil ihr so intelligent seid, setzt ihr mal die Brille auf, die nimmt das Doofe aus dem Gesicht und dann ballere ich euch mal ein paar Statistiken.
Haut er ihr Namen raus.
Ne? Der hat auch, also Pepe Stokes, ne? Mein alter Kumpel.
Ja, Pepe Stokes, ist klar.
Der hat ja auch mit 5-mal gewonnen. Ben Hogan war auch dabei. Also Ted Scott ist ein cooler Typ und ich meine, er kriegt 10%. Ne? Als Sieger, das sind dann $360.000. Hat sich gelohnt das Wochenende, würde ich sagen. Ne?
Ja, das ist der bestverdienste Caddy in den letzten 2 Jahren.
Also. Der ist aktuell, kannst du den mit in...
Ja, der wäre... Also, der
Season Earnings liegt der über den meisten Spielern, würde ich
sagen. Also von seinen Earnings her würde er ins PGA Tour Final kommen.
So.
Ja, genau.
Ich meine, der kann mich adoptieren, das ist doch kein Problem. Warum denn nicht?
Ja, ist ja, weil er dein Jahrgang ist. Ja, ist
ja, hallo. Ach so, der ist jünger als ich, das wusste ich gar nicht. Das ist ja, der sieht auch sehr fit aus, muss ich sagen. Also wann immer jemand überlegt, beruflich was mit Golf zu machen, wenn es zum Spielen nicht reicht, wie es bei meisten von uns sein sollte oder wahrscheinlich ist, als Caddy kann man auch eine Karriere sehr, sehr erfolgreich starten, muss ich sagen.
Ja.
Ich habe damals auch 20 Mark gekriegt.
Burgdorf.
Ja, Burgdorfer Golfclub Caddy am Sonntag beim Martins Ganz Turnier. Ich stand nicht mal. Brauchen Sie Caddy?
Hattest du auch einen weißen Overall an?
Nee. Ich hatte, glaube ich, eher so.
Das wäre noch
cool. Ich sah damals outfitmäßig komisch aus.
okay.
Ja, also das ist
so. Jetzt noch. Ne?
Das waren sie, die Masters.
Grün und saftig, der Golf in Style Podcast.
Was kommt als nächstes?
Ja, was kommt als nächstes?
Ah, European Open. Wir wollen auch European Open.
Ah, so.
Jetzt kommt doch European Open.
Ja.
Und mit einem Masters-Sieger.
Danny Willett.
Mit der Masters-Sieger.
Danny Willett.
Danny Willett.
Startet in Green Eagle. Ja.
Also Green Eagle, European Open, das Familienfest im Norden, weil es das garantiert werden wird, mit dem Riesenrad natürlich, mit unglaublich vielen Catering-Angeboten auf dem Platz, wo man sich auch mal hinsetzen kann, wo man nah an die Spieler rankommt. 30. Mai bis 2.6. in Winsen-Lue. Green Eagle, fantastische Anlage, der Nordkurs. Wir sind wieder dabei, ne? Also Julius, da ist nichts vor.
Natürlich, machen wir wieder unseren
Daily. Die Tage habe ich mir schon seit einem Jahr rot angestrichen, das ist doch klar.
Machen wir wieder Daily Podcast.
Ja, das Morning Briefing.
Na sicher.
Damit ihr alle auch auf dem neuesten Stand seid. Wir werden auch mit Freddy natürlich sprechen. Freddy Schott, der auch wieder mit dabei ist. Die deutschen Spieler werden alle zu Wort kommen, logischerweise. Ist ja gar nicht mehr so lange hin, ne? 1,5 Monate.
Julius, was hältst du denn davon, wenn wir Hinnack da nochmal als Caddy aufbieten?
Ja,
bei so einem etwas jüngeren, unbekannten Spieler, der ohne Caddy kommt, da könnten wir doch nochmal Hinnacks Dienste anbieten.
Ja, Hinnack da nochmal kurz in die Nachhilfestunde, wie man den Bunker richtig hakt und so weiter, wenn du das noch nicht weißt. Und dann
hallo?
Auch das kann, aber auf die Piste. Wir müssen ihm so einen weißen Overall besorgen.
Ja, das fände ich auch
sehr geil. Ja, da steht hinten drauf Hinni. Ne?
Ja, genau.
Hinni, der Caddy.
Hit it, Hinni.
Ich fände es aber schön, wenn wir den vorher noch mit irgendwas Rotem zusammenwaschen würden und der so einen leichten Rosaton annimmt, der Overall. Das fände ich noch schöner.
Ja, eigentlich. Also ich gehe jetzt ins Training. Ne?
Du gehst. Ja. Erstmal musst du den Gym.
Ja.
Damit du die Tasche auch
hochkriegst. Ich muss nochmal richtig nochmal Gewichte auflegen da. Ne? Also nicht mit den 2-Kilo-Hanteln. Nee. Aus der Damenabteilung. Ja. Das muss jetzt mal ein bisschen höher gehen.
Grün und saftig, der Golf and Style Podcast.
Ja, das war unser Master-Spezial, Grün und saftig, euer Podcast. Nicht vergessen übrigens unser Magazin Golf and Style. Und ihr findet uns natürlich auch Golf and Style Mac bei Instagram, Social Media überhaupt. Und unseren Podcast Grün und saftig gerne abonnieren und mit Likes versehen. Fragen an hallo@golfenstyle.de. hallo@golfenstyle.de. So, jetzt müssen wir aber nochmal das Ganze zumachen, den Sack zumachen heute mit euren Tops und Flops der diesjährigen Masters. Julius, fang an.
Ja, Flops sind erstens wir nach unseren schlechten Tipps. Das würde ich sagen, ist ein Flop. Aber das ist eigentlich mein Hauptflop. So ein bisschen auch die Künstlichkeit des Masters. Also mir war ja bewusst, dass der Rasen schön grün eingefärbt wird teilweise und dass das Vogelzwitschern im Hintergrund gelegt wird, damit das alles klingt, als wäre da eine Naturkulisse. Dass aber auch tatsächlich die Seen so bearbeitet werden, dass die sich reflektieren und spiegeln mit irgendeinem blauen Icing-Farbe, das war mir tatsächlich bisher nicht bewusst. Das finde ich ein bisschen schade eigentlich, weil ich finde, dieses Turnier macht ja eigentlich aus, die Spieler, die da sind, das tolle Spielerfeld, die geil angelegten Bahnen und so die Historie des Turniers und nicht unbedingt, wie es aussieht. Also ich finde, auch mit normalen Seen würde man hinkriegen, dass es ein besonderes Turnier ist. Deswegen ist das so ein bisschen mein Flop, aber das ist aber ein kleiner Flop, sag ich mal. Und mein Top ist in dieser Woche, glaube ich, die europäische Zukunft tatsächlich. Wenn du Ludwig Orbeck nimmst, Nikolai Höllger, der zwischenzeitlich geführt hat, auch bei seinem Debüt und die haben schon sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich glaube, dass die europäische Ryder Cup Zukunft eine große ist.
Wobei ich finde, ehrlich gesagt, die Künstlichkeit des Platzes in Augusta, das ist für mich auch ein Teil dessen, was zu dieser grandiosen Perfektion des Platzes gehört. Das ist so, das sind einfach die Masters. Ich finde das mega, was man sich ausdenkt, um halt ein perfektes Bild abzuliefern. Nicht umsonst wollen so viele Menschen diesen Platz spielen. Also jeder lechzt ja die Finger danach, da einmal spielen zu können. Und jeder würde mit einer 200 von der Runde gehen.
Ja, aber also ein bisschen unter Nachhaltigkeitsaspekten. Ich weiß nicht, ob ihr das Bild gesehen habt von den Privatjets auf dem Flughafen da in Augusta, wo irgendwie fast 100 Privatjets standen, wo sie alle einzeln angereist sind. Kann man sich natürlich heute fragen, kann man das vielleicht ein bisschen anders lösen?
Da aber sind wir klar, natürlich fast schon bei der Dimension, als sich zum Beispiel in Ägypten die ganzen Umweltminister und ganzen Celebrities getroffen haben, um über die Klimaveränderung zu sprechen. Die sind ja auch, da sind ja nochmal alle noch mit mehr Privatjets gekommen. Ne? Also das ist oft so...
Ja, ne? Haben sie schnell eine 360-Grad-Wendung gemacht und dann... Ja.
Nee, was wollte ich sagen? Tops und Flops. Top für mich der Schlag, der dritte Schlag auf der 18 am dritten Tag von Bryson DeChambeau. Drive in Wald auf der 18, zweiten raus, dritten ungefähr 120 Meter oder was das war. Zack, kommt auf, bum bum, läuft in die Fahne. Birdie für Bryson, das war ein cooler Schlag, muss ich sagen. Die Masse hat getobt. Und Flop ist John Rahm, dass er da irgendwie schade, nicht so performt hat. So ein bisschen schade finde ich auch. Übrigens, muss ich nochmal sagen, Bernhard Langer, habt ihr gesehen? Bernhard Langer trainiert schon ohne seinen Schuh. Also er macht schon kurze Chips oder längere Chips, macht er schon, Pitches, macht er schon. Er sagt, er könnte eigentlich voll draufhauen, aber sein Arzt hat gesagt, ein bisschen vorsichtig noch, ne? Also er wird sein nächstes Masters 2025, wird dann sein 40 Jahre nach seinem Sieg und wird dann sein letztes sein.
Auf jeden Fall.
Auch ein kleiner Flop, dass Stefan Jäger sich da nicht Tipps abgeholt hat. Das hätte er mal machen sollen. Aber gut, egal. Sven?
Ja, nachdem ich schon die Rory-Geschichte vorher, vorm Turnier schon im Magazin Golf in Style geschrieben habe, ich hatte trotzdem gehofft, dass Rory besser performt. Aber irgendwie scheint er diesen Platz, dieses Turnier nicht hinzukriegen. Für mich hat er wieder gefloppt. Nicht viel zustande gekriegt. Nie auch nur im Ansatz irgendwie in der Nähe der Führung gewesen oder zu den Top Ten. Finde ich schon enttäuschend für einen Spieler seiner Klasse. Und top, ja, finde ich tatsächlich Danny Willett. Also der wirklich eine heftige Schulter-Rücken-Operation hatte, wo die Ärzte ihm gesagt haben, 12, vielleicht sogar 15 Monate, kein Golf. Die Operation ist allerdings erst 6 Monate her. Und das Masters war jetzt sein erstes Turnier wieder. Also fast so gut vorbereitet wie Tiger auf das Turnier. Und er macht den Cut, er lag sogar lange noch so in den Top 10. Danny Willett ist wieder zurück. Und muss ich sagen, freue ich mich, ihn dann bei den European Open in Green Eagle zu sehen.
Und da werden wir uns alle sehen. Darauf freuen wir uns. Ne, darauf freuen wir uns.
Darauf freuen wir uns.
Sagen an diesem einfach mal Tschüss und habt Spaß. Die Woche wird ja ein bisschen wechselhaft vom Wetter, aber wer weiß, kann man trotzdem rausgehen. Also habt Spaß. Saisonanfang steht.
Bis dann. Danke. Ciao.
Tschüss.